Eine relativ schöne Woche hinter mir, aber irgendwie ist dennoch ein Höhepunkt. Also ich war unter anderem in Sambia, gestern war ich auch noch auf eine Hochzeit eingeladen und heute bei einer Einsetzung von einem Pastor, das ist noch eine super Woche, oder? Das hat man nicht alle Tage und ich möchte mit euch heute ein paar Gedanken teilen über Psalm 119, wo es heißt im Vers 162, ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Ihr habt aktuell die Serie Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Matthäus 4, Vers 4 und es geht dann weiter, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Ich bin davon überzeugt, dass wir innere Ruhe, Ausgeglichenheit nur in Gott finden können. Manchmal ist das Leben so, dass wir uns so verschiedene Ziele stecken, aber wir merken dann, wenn wir das Ziel erreicht haben, dass es uns eigentlich nicht erfüllt. Ein Ziel ist vielleicht ein Haus zu bauen, ein schönes Haus, vielleicht eine kleine Villa und so alles tut man dafür, endlich dieses Ziel zu erreichen. Aber dann, wenn man es erreicht, merkt man irgendwie, es sind auch nur Steine und es füllt einen nicht aus. Vielleicht ist beim anderen das Auto ein lang ersehnter Wunsch, und aber kaum hat man es gekauft, merkt man, schon ein Gebrauchtwagen. Ja. Jesus sagt von sich, dass er das Brot des Lebens ist. Und es ist ja interessant, dass er in Bethlehem, Bethlehem, das Haus des Brotes geboren ist. Damit will uns Gott ja was sagen. Und beim Brot geht es nicht nur um, ich sage jetzt mal, das Grundnahrungsmittel, sondern dass wir einfach satt sind. Brot ist auch ein Synonym für Nahrung generell. Und ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, nach einem schönen, richtig guten Essen, dass man sich so richtig, im Schwäbischen sagt man, babsatt fühlt, oder? Richtig so, oh, jetzt fällt nur noch die Couch und alles ist gut, oder? Und so ähnlich meint es Gott mit uns, dass er sagt, hey, ich will euch das Brot des Lebens geben. Und er macht klar in Matthäus Kapitel 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, das heißt von der Nahrung, von den Sorgen des Lebens, von den Dingen, die uns beschäftigen, sondern von einem jedem Wort, von dem himmlischen Brot, das er uns geben will. Und diesen inneren Frieden zu haben, versöhnt mit Gott zu sein, so innerlich wirklich gefüllt zu sein, zu wissen, ich darf ein Kind Gottes sein, ich bin versöhnt, ich bin gestillt, weil ich Jesus, das Brot des Lebens, kennengelernt habe. Und als Gemeinde glauben wir und wir sind ja überzeugt, dass das Wort Gottes wirklich unsere Grundlage ist. Seid ihr doch da auch dafür, oder? Dass das Wort im Zentrum ist. Und Jesus sagt, dass er das Wort ist. Und er will uns das Wort des Lebens geben. Aber dennoch stelle ich immer wieder fest, und wegen dem stelle ich heute Morgen auch mal ein paar selbstkritische Fragen, dass wir das zwar gerne bekennen, dass wir eine Gemeinde des Wortes sind, dass wir das Wort Gottes lieben. Aber manchmal frage ich mich schon ganz selbstkritisch, ja, wie sieht denn das im Alltag überhaupt aus? Wo stehen wir denn überhaupt? Denn wir kennen vielleicht manche Kochrezepte auswendig, haben die Namen der Fußballprofis im Kopf, beschäftigen uns mit den neuesten Büchern, lernen in unserem Beruf die neuesten Erkenntnisse der Forschung. Aber so im Alltag, viele unserer Gemeindemitglieder haben wenig Zeit, sich eigentlich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Machen uns vielleicht eher Gedanken über das nächste Outfit, über den nächsten Urlaub. Aber wenn ich jetzt ein paar Fragen stellen würde, Mensch, zähl mir mal die 12 Söhne Jakobs auf, dann wird schon eng. Oder wer waren eigentlich die 12 Jünger Jesus? Wie hießen die denn? Dann gehen wir noch kurz die Dinge. Und dann aber bei 8 wird es schon ziemlich dünn. Kenneth Birding, ein Professor aus den USA, hat Folgendes gesagt. Und er hat festgestellt in Umfragen, dass immer weniger Menschen die Bibel lesen. Und er hat das folgende Zitat gesagt: Wir bringen uns langsam um, wenn wir nicht mehr die Bibel lesen. Es herrscht eine Hungersnot an Bibellesen, ein alphabetisches Analphabetentum. Und es liege nicht nur daran, dass die Zahl der Christen abnimmt, der Mangel an Bibelwissen gelte auch für Christen. Und er nennt dann in diesem Artikel 4 verschiedene Gründe, die uns eigentlich vom Wort Gottes, vom Brot des Lebens, von dem, was uns satt macht, von dem, was wir auch glauben und bezeugen, hey, das ist unsere Richtschnur, an dem wollen wir uns festhalten, was uns abhält, wirklich dran zu bleiben. Und das Erste, sagt er, das sind die Ablenkungen. Wir amüsieren uns zu Tode. Und Huxley fürchtet, man würde die Wahrheit in einem Meer der Bedeutungslosigkeit ersäufen. Angesichts der Informationsflut, Fernsehen, Internet, moderne Medien, verliert das Wort Gottes an Bedeutung. Zweiter Punkt, den er nennt, sind falsch gesetzte Prioritäten. Und Birding bringt es dann auf den Punkt, eine relativ radikale Aussage: Mehr Zeit vor dem Fernseher zu verbringen, als damit Gottes Wort zu lesen, studieren und auswendig zu lernen, ist Sünde. Da haut er einen richtigen Nagel rein. Ein dritter Grund ist falsche Sicherheit. Die Leute sagen, hey, wir wissen doch eh schon, was in der Bibel steht, was wir umsetzen können. Aber Birding sagt dann, das zeigt nur, dass die betreffenden Personen sich bewusst nicht mehr mit der Bibel beschäftigen, weil sie sich nicht aktiv es in der Praxis umsetzen und auch davon ausgehen, dass andere genauso passiv sind. Und dann der vierte Grund, ich bin zu beschäftigt. Wir haben meistens einen vollen Tagesablauf und irgendwann schiebt man es halt irgendwie zur Seite. Ich habe mich natürlich dann auch mal gefragt, Mensch, interessant, aber er spricht natürlich im amerikanischen Kontext. Wie ist das eigentlich hier in Deutschland, bei uns in Europa? Und ich bin auf eine Umfrage bei Jesus.de gestoßen. Und die wurde unter Christen durchgeführt. Und von den Antwortenden gaben 56,3% an, die Bibel mehrmals pro Woche oder täglich zu lesen. Aber interessant war, dass die Intensivbibelleser täglich oder mehrmals pro Woche sich am häufigsten in den Adventistengemeinden oder Brüdergemeinden fanden. Weit weniger in den Volkskirchen, aber auch die Freikirchen schnitten, so die klassischen Freikirchen, schnitten nicht so besonders ab. In den meisten Freikirchen ließ knapp mehr als die Hälfte der Mitglieder oder Besucher die Bibel täglich oder mehrmals pro Woche. Am seltensten von allen Denominationen wird die Bibel laut dieser Umfrage in den ICF-Gemeinden gelesen. Vor allem hat man festgestellt, bei den Christen unter 30 Jahren herrscht eine große Bibelmüdigkeit. Annähernd die Hälfte, also 50%, gab an, die Bibel selten oder gar nie zu lesen. Jetzt Hand aufs Herz. Wie sieht es denn bei uns aus? Und ich frage das immer wieder mal, auch wenn ich woanders bin, wer hat die Bibel denn mal schon komplett durchgelesen? Ihr müsst jetzt gar nicht strecken. Aber ihr dürft es für euch beantworten. Wer von euch hat die Bibel denn mal komplett durchgelesen? Und wann war das letzte Mal? Weil ich stelle fest, in unseren Gemeinden, wir haben da manchmal super Überzeugungen und sagen, hey, die Bibel, das ist die Grundlage meines Glaubens. Und manchmal frage ich dann, ja, habt ihr sie überhaupt schon mal durchgelesen? Nee, also nur so ausschnittsweise. Und es ist dann natürlich extrem schwierig. Von dem her möchte ich euch wirklich Mut machen, mal die Bibel wirklich zu studieren, durchzulesen, dran zu bleiben. Oder die Frage ist auch, motivieren wir unsere Kinder zum Bibellesen? Wie viele Bibelstellen kennen wir auswendig? Und es ist interessant, dass die großen Kirchenväter in der Kirchengeschichte die Bücher der Bibel frei zitieren konnten. Es wird sogar berichtet, dass manche dabei waren, die ganze Bibel komplett auswendig kannten. Ist ja unvorstellbar, oder? Wir denken ja immer so, ach, die waren ein bisschen so dummerle. Wir haben es heute drauf. Wir haben die größte Erkenntnis. Was wäre, wenn wir heute Morgen plötzlich keine Bibel mehr hätten? Wupp, die wäre weg. Was hätten wir dann noch? Was könnten wir wirklich zitieren? Und ihr könnt heute Nachmittag gerne mal den Test machen, alle Bibelstellen, die ihr auswendig könnt, einfach mal aufschreiben. Und ich hoffe, ihr seid beschäftigt, aber ich vermute, dass bei vielen nach 10 Minuten schon die Luft raus ist. Weil uns dann plötzlich die Zusammenhänge fehlen. Und ich möchte euch das wirklich schmackhaft machen, in dem Sinne, eine Bibel zu haben und eine Bibel zu lesen, ist wirklich ein Vorrecht. Letzten Sonntag hatten wir einen besonderen Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob ihr da auch mitgemacht habt, aber das ist so weltweit ein besonderer Gebetstag für unsere verfolgten Christen. Und viele Gläubige in verfolgten Ländern haben keine Möglichkeit, überhaupt eine Bibel zu haben. Da gibt es einen regelrechten Durst. Da werden Bibelpassagen auswendig gelernt, handschriftlich vervielfältigt, behutsam weitergegeben. Das Wort Gottes als ein Schatz. Und ich finde, von unseren bedrängten Christen dürfen wir wirklich lernen. Sie sind uns Vorbild. Und gerade dann, wenn es eng wird, wenn der Glaube auf die Probe gestellt wird, ist es doch so wichtig, dass wir wirklich gegründet sind im Wort Gottes. Wenn das Leben so dahin plätschert, dann kommt man sicherlich hier mit einer kleinen Andacht hier, mit einer kleinen Bibellese und mit einer kleinen Ermutigung dort weiter. Aber wenn der Glaube auf die Probe gestellt wird, braucht es wirklich, dass wir gegründet sind. Deshalb komme ich zu Psalm 119. Und es ist ein Psalm über die Freude am Wort Gottes, eigentlich komplett durch. Und Vers 162 ist so prägnant: Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Das ist eine tolle Aussage. Oder in Vers 72 sagt der Psalmist: Das Gesetz deines Mundes ist mir lieber als viele tausend Stücke Gold und Silber. Schau, ein starkes Wort, oder? Dein Gesetz oder dein Wort ist mir lieber als viele tausend Stücke Gold und Silber. Das klingt jetzt schon nach einem verführerischen Angebot, oder? Viele Stücke Gold und Silber. Gold ist ja ziemlich wertvoll, oder? Und ein Kilo Gold kostet so 34.000 Euro. Und der Psalmist macht hier einen Hammervergleich. Er sagt: Hey, dein Wort ist mir so wichtig. Dieses Brot des Lebens, was du mir, Gott, gibst, das will ich allem vorziehen, was diese Welt zu bieten hat. Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und feines Gold. So wird es dann in Vers 127 ausgedrückt. Und er hat es für sich erlebt. Denn er sagt dann in Vers 56: Das ist mein Schatz, dass ich mich an deine Befehle halte. Sind wir so begeistert vom Wort Gottes, dass wir sagen: Hey, den Lottogewinn schlage ich aus. Auf die Goldmine kann ich locker verzichten, wenn ich die Bibel habe. Ich weiß, es ist herausfordernd. Eine kleine Geschichte aus der Zeit des Goldrausches in Kalifornien. Da wird folgende Geschichte erzählt. Ein alter Goldgräber hatte sein Leben lang versucht, den größten Fund seines Lebens zu machen. Aber er hatte nie Glück. Und er lebte völlig verarmt. Und am Ende wurde er tot in seiner verwahrlosten Hütte gefunden. Ein anderer kaufte das Gelände des alten Goldgräbers und wollte darauf bauen. Beim Ausgraben des Fundaments stieß er auf eine riesige Goldmine. Da war der alte Goldgräber also die ganze Zeit auf einer Goldmine gesessen, aber er wusste nichts davon. Er suchte überall nach dem großen Glück. Das Gold war so nahe, wurde aber nie entdeckt. Auch zahlreiche Menschen in unserem Land sitzen auf einer Goldmine. Sie haben eine Bibel zu Hause. Sie haben das Wort Gottes. Das wertvollste Buch steht in den Regalen. Aber sie bleiben arm und suchen überall nach dem großen Glück, weil sie das Brot des Lebens nicht finden. Ein Schatz muss auch entdeckt werden. Ein Schatz muss gehoben werden. Und wer mal Bücher über den Goldrausch gelesen hat, da sieht man erst, was Leute auf sich genommen haben, um endlich an dieses Gold zu kommen. Und ich denke auch, wir, damit wir dieses Gold für uns rausschürfen, braucht es Einsatz, braucht es Hingabe, braucht es Investment. Ein tolles Zitat: Manchmal sehen die Sätze und Zeiten der Bibel beim Lesen wie ein endloser brauner Acker aus, den wir durchpflügen müssen. Aber auf einmal stoßen wir beim Durchpflügen auf etwas Hartes. Wir schauen nach und finden einen Schatz. Ich denke, das ist ein tolles Bild. Wer sich mit dem Wort Gottes beschäftigt, der findet auch das wahre Brot des Lebens. Ich lade euch ein, Psalm 119 zu lesen. Der Psalmist überschlägt sich mit Worten der Wertschätzung gegenüber dem Wort Gottes. Vers 7, ich danke dir für deine Ordnungen. Vers 14, ich freue mich über den Weg, den deine Mahnungen zeigen. Vers 20, meine Seele verzehrt sich vor Verlangen nach deinem Wort. 97, wie habe ich dein Wort so lieb? Täglich beschäftige ich mich damit. Und dann Vers 162, so ein bisschen der Höhepunkt, ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Was ganz Wichtiges, was Mose dem Volk Israel weitergegeben hat, ist das Wort wirklich im Zentrum zu halten. Und wir wissen, wie es dem Volk ging, als sie das Land eingenommen haben, sobald sie sich verlassen haben, verlassen haben auf ihre eigene Kraft und gesagt haben, hey, was brauchen wir uns an Gottes Ordnungen halten, ging es ziemlich steil bergab. Und von dem her, wir hatten ja jetzt die Bundestagung und wir hatten auch den Vishal Mangalwadi aus Indien da und er hat uns auch ein bisschen aufgezeigt, was für eine Kraft im Wort Gottes ist. Weil aus Indien kommend hat er sich einfach gefragt, hey, warum ist die westliche Kultur so ganz anders aufgebaut, hat ganz andere Werte, warum ist da manches so fortgeschritten und in anderen Kulturen nicht? Und er hat dann im Studium erkannt und festgestellt, das Wort Gottes hat eine Gesellschaft transformiert. Ein Gedanke war zum Beispiel, warum gibt es, ich sage jetzt mal, im Westen so wenig Korruption? In anderen Ländern ist das, ich sage jetzt mal, normal. Leider bei uns auch immer mehr zunehmend. Aber die Bibel hat die Kraft, eine ganze Gesellschaft zu verwandeln. Wir haben dieses Gold. Und wir wollen wirklich auch mit diesem Gold arbeiten. Ein weiterer Vers aus Psalm 119, in Vers 5. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Gott gibt uns Leitlinien. Gott gibt uns Führung. Das Wort Gottes gibt uns Wegweisung. Und Jesus erzählt, und damit möchte ich auch zum Ende kommen, ein Gleichnis, ein ganz bekanntes Gleichnis, in Matthäus 7 finden wir es, von demjenigen, der sein Leben auf den Sand gebaut hat. und ein anderer, der auf dem Felsen gebaut hat. Der Fels steht für das Wort Gottes. Der Fels steht für Jesus. Der Sand steht für die Vergänglichkeit. Und wenn Sonnenschein ist, dann ist völlig egal, wie der Untergrund aussieht. Dann geht alles gut. Aber der Unterschied kommt erst dann zum Tragen, wenn der Sturm kommt. Vor allem, wenn die Lebensstürme kommen. Dann zählt der Untergrund. Dann zählt das Fundament. Dann wird auch offenbar, auf was wir uns verlassen haben. Und ich denke, euch ist dieses Gleichnis bekannt. Das Haus auf dem Sand, das krach in sich zusammen. Es hat den Sturm nicht überlebt. Aber das Haus aus dem Fels, das war gegründet und bestand. Und Jesus sagt, wer diese meine Worte hört, wer das Brot des Lebens aufnimmt und wer sich danach richtet, der wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der sein Haus auf einen Fels baut. Ich möchte euch einladen und euch ermuntern, wirklich von diesem Brot des Lebens zu essen, zu nehmen, dass es wirklich euer Lebensfundament ist. Und nicht nur in der Theorie, dass wir ein tolles Bekenntnis haben, sondern wirklich auch in der Praxis. Zu schauen, hey, was lenkt mich ab? Wo bin ich vielleicht auch müde geworden? Beim Bibellesen, beim Studieren. Auch mal zu sagen, hey, ein Schatz muss gehoben werden. Da brauchst du auch ein bisschen Anstrengung. Da brauchst du ein bisschen Einsatz. Und dann sich bildlich gesprochen einfach mal die Arbeitshose anzuziehen, das Werkzeug auszupacken und den einen oder anderen Schatz zu heben. Gemeinde des Wortes heißt, wir sind gegründet auf dem Wort Gottes, aber es ist so wichtig, dass wir das Wort Gottes auch kennen, dass wir es täglich lesen. Und dass wir als Christen nicht sozusagen irgendwann verhungern, uns gar nicht feststellen, sondern dass wir lebendig, vital sind und wir haben den Heiligen Geist, der macht das Wort lebendig, der bringt es in unseren Alltag, er gibt uns Wegweisungen, er führt uns. Und dann dürfen wir auch erwarten, dass Gott in unsere Lebenssituation hineinspricht. Und manchmal ist es ja so, dass wir auch dieses spezielle Wort brauchen. Wegweisung in unserem Leben. Und doch noch eine Begebenheit, wo Jesus seinen Jüngern begegnet. In Lukas 5. Und da sagen sie, hey Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Die Gesichter voller Enttäuschung, die Augen traurig, müde und leer. Erprobte, bewährte Fischer. Diejenigen, die es eigentlich drauf haben, die ihr Handwerk verstehen, die schon in ihrer Kindheit mit ihren Papas auf den großen See hinausgefahren sind, verstehen die Welt nicht mehr. Die ganze Nacht gearbeitet, nichts gefangen, alles vergeblich, alles umsonst. Wie geht es weiter? Keine Fische, kein Geld, nichts zu essen. Und Jesus gibt ihnen ein Wort. und sagt, hey, fahrt nochmal hinaus. Und dann ist dieser prägnante Satz, auf dein Wort hin. Jesus, weil du Worte des ewigen Lebens hast, auch wenn es nicht in unserem Erfahrungshorizont ist, auch wenn es sich jeglicher Logik entbehrt, auf dein Wort hin. Und die Worte von Jesus machen den Unterschied, fahren sie nochmals hinaus. Eigentlich nicht logisch. Ihre Erfahrung sagt, das funktioniert nicht. Aber weil es die Worte Jesus sind, tun sie es. Und plötzlich ist das Netz voller Fische. Sie reiben sich die Augen. Sie brauchen Hilfe, um die Netze überhaupt an Bord zu ziehen und merken, hey, die Worte Jesus sind eine andere Dimension. Und ich denke, wir brauchen in unserem Leben, in unseren Gemeinden diese Dimension. Diese Tiefe, auch diese Frische. Und so wollen wir einfach beten, Herr, schenk uns eine neue Liebe für dein Wort. Schenk uns neue Begeisterung, dass wir die Schätze neu entdecken, dass wir auch in unseren Gemeinden ein frisches Wort haben, das uns ermutigt, das uns voranbringt, das uns herausfordert. Und auch wollen wir plötzlich feststellen, hey, eigentlich spricht meine Erfahrung dagegen. Eigentlich ist es völlig unlogisch. Aber weil ich mich auf das Wort Gottes verlasse, merke ich plötzlich, dass sich Dinge verändern, die ich mir nie vorgestellt habe. Und ein Wort in unsere persönliche Situation hinein. Und ich lade uns ein, dass wir einfach jetzt gemeinsam beten. Ich will jetzt keinen großen Aufruf machen, aber einfach gemeinsam beten. Und dass wir einfach Gott eine kurze Antwort geben und sagen, je nachdem, wie du fühlst. Und du kannst sagen jetzt, Herr, danke dir für dein Wort, so dass ich es habe und ich schätze es so und ich bin begeistert. Oder vielleicht sagst du auch heute und sagst, ja, Herr, gib mir eine neue Liebe für dein Wort. Gib mir auch, ja, ich will meine Prioritäten richtig setzen. Ein paar neue Dinge zu sortieren. Oder vielleicht sagst du auch heute, hey, Herr, vergib mir, dass ich so billig mit deinem Wort umgegangen bin. So wie dir es ums Herz ist, lass dich einfach da auch leiten und lass uns jetzt gemeinsam aufstehen und ihr könnt es leise oder auch laut machen, aber dass wir Gott für sein Wort einfach eine Antwort geben und uns einladen lassen, von diesem Brot des Lebens zu essen. Lasst uns jetzt gemeinsam beten. Jesus, danke für dein Wort, Herr, dass du uns dein Wort anbietest, Herr, dass du uns auch satt machen willst, und dass wir ja wirklich begeistert sein dürfen, Herr, von dem, was du uns gibst, Herr, dass wir nehmen dürfen, und danke, dass du uns einlädst, Herr, wirklich von dir zu nehmen, von zuzugreifen, Herr Jesus, dein Wort zu studieren, Jesus, wirklich, ja, uns berührt und das, Herr Jesus, so, gib uns neue Leidenschaften, gib uns neue Leidenschaften, gib uns neue Grundlage, Jesus, dass alles, was wir machen, Herr, dass einfach wir gegründet sind in deinem Wort, Jesus. Jesus, ich bitte auf dich, der hier ist, dass du hilfst, Herr Jesus, da wirklich eine Priorität zu setzen, wirklich sich herausfordern zu lassen, wirklich auch Gemeinde, Person des Wortes zu sein, gegründet zu sein in dir, Herr, wirklich festzustehen, Herr Jesus. Und so schenke uns eine neue Liebe, Herr Jesus, eine neue Begeisterung, eine neue Hingabe, Herr Jesus, auch für dein Wort. Und sei du uns einfach da ganz besonders nahe. Jesus. Wenn noch ein, zwei Personen da sind, die ein Gebet auf dem Herzen haben, fühl dich frei, auch jetzt gemeinsam mit uns zu beten.